DW Menschen und Märkte.
Rätselraten um die Probleme von Portugals größter Privatbank. Unsicherheit in Essen. Wird Karstadt bald wieder verkauft? Airbnb, eine clevere Idee und ihre Schattenseiten. Und Adidas ist schon jetzt Weltmeister. Aber warum merkt man an der Börse nichts davon? Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Der Schock war groß und er sitzt tief. Gestern kamen Gerüchte auf, Portugals größte Privatbank, die Espírito Santo, stehe kurz vor der Insolvenz. Nicht nur die Portugiesen fragen sich bang. Geht denn jetzt schon wieder alles von vorne los? Gerade erst hat das Land den EU-Rettungsschirm verlassen. Da gibt es neue Probleme. Wenn eine so große Bank in den Ruin schlittert, dann kann das die ganzen Mühen der vergangenen Jahre zunichte machen. Aber sicher ist bislang nur, dass gar nichts sicher ist. Zum aktuellen Stand der Gerüchte, Marc Dugge.
Die portugiesische Bank Espírito Santo hat Spekulationen zurückgewiesen, dass sie mit Zahlungsproblemen zu kämpfen habe. Die Bank teilte heute mit, dass die Kapitaldecke ausreichend dick sei. Sie habe Rücklagen von 2,1 Milliarden Euro. Die Bank Espírito Santo ist die größte börsennotierte Bank Portugals. Kein Wunder, dass auch die Politik von den Schlagzeilen alarmiert ist. Portugals Ministerpräsident Pedro Passos Coelho sagte, Investoren müssten nicht um die Stabilität des Finanzsystems fürchten. Hintergrund der Spekulationen sind die Verflechtungen der portugiesischen Bank mit der Muttergesellschaft in Luxemburg, Espírito Santo International. Gegen diese ermitteln die Behörden seit einiger Zeit, weil es dort zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein soll. Nach Medienberichten soll die Muttergesellschaft über 7 Milliarden Euro Schulden haben, die sie nicht zurückzahlen kann. Sollte die Bank Espírito Santo tatsächlich ins Schlingern geraten, wäre das schlimm für Portugal. Das krisengebeutelte Land hat gerade erst den Euro-Rettungsschirm verlassen. Es versucht nun, aus komplett eigener Kraft finanziell wieder auf die Beine zu kommen. Im April wurden erstmals wieder Staatsanleihen mit langer Laufzeit auf den Markt gebracht. Da wirken aktuelle Spekulationen wie diese wie Gift für das Vertrauen der Investoren in Portugal. Der Aktienkurs der Banco Espírito Santo war in den vergangenen Tagen um bis zu 19% gefallen. Gestern wurde der Handel mit den Papieren ausgesetzt. Die Sorge um die Bank hatte zeitweise auch die Kurse an den internationalen Aktienmärkten gedrückt.
Eine Bank, die Heiliger Geist heißt, das klingt wenigstens nicht portugiesischen Ohren doch ziemlich exotisch. Wer ist die Familie, die hinter der Bank steckt? Welche Bedeutung hat das Institut für die portugiesische Wirtschaft? Noch einmal, Marc Dugge.
Die Bank Espírito Santo ist die größte Privatbank Portugals. Sie geht zurück auf José María do Espírito Santo. Er machte sein Geld Ende des 19. Jahrhunderts vor allem mit Lotterie- und Geldwechselgeschäften. Er besaß mehrere Unternehmen, die 1920 von seinen Erben in einer Bank zusammengeführt wurden, die heutige Banco Espírito Santo. Von den 30er bis in die 70er Jahre, in der Zeit der Salazar-Diktatur, wurde die Bank quasi zur Hausbank des Regimes. Sie war vor allem für die Geschäfte mit dem Ausland zuständig. Damals gründete die Bank auch mehrere Banken im Ausland, in den USA, Großbritannien und Angola zum Beispiel. Nach dem Sturz der Diktatur mit der Nelkenrevolution Mitte der 70er Jahre wurde die Bank verstaatlicht. Der Familie Espírito Santo wurde jegliche Bankentätigkeit in Portugal verboten. Sie ging zeitweise nach Brasilien und baute dort ihr Bankenimperium weiter aus, gründete unter anderem Geschäftszweige in Luxemburg. Mitte der 80er Jahre kehrte die Familie dann nach Portugal zurück und bis vor kurzem noch leitete der Urenkel des Gründers, Ricardo Salgado, die Bank. Salgado trat überraschend zurück, ohne Angabe von Gründen. In Portugal wurde darüber spekuliert, dass ihm der Ministerpräsident finanzielle Hilfe verweigert hatte. Sein Nachfolger, der Ökonom Vitor Bento, hat in Portugal einen ausgesprochen guten Ruf. Die Hauptanteilseigner sind die Espírito Santo Financial Group mit 25,1% der Aktien und die französische Crédit Agricole mit 14,6%.
Aus Lissabon berichtete Marc Dugge. Als der Milliardär Nicolas Berggruen den maroden Essener Karstadt-Konzern kaufte, war die Hoffnung groß, dass es nun wieder aufwärts gehen könnte. Vor allem die Ansage, dass der Erhalt der Arbeitsplätze Priorität haben sollte, hat viele Menschen beruhigt. Doch die Kritik, dass Berggruen sich nicht wirklich für Karstadt interessiere und schon gar nicht investiere, die schwelt schon seit Monaten. Zu Beginn dieser Woche ist Eva Lotter Schöstedt, die neue Chefin von Karstadt, offenbar desillusioniert zurückgetreten. Nun hören wir von Gerüchten, Berggruen wolle Karstadt wieder verkaufen. Jörg Marksteiner mit Einzelheiten.
Für die 17.000 Karstadt-Mitarbeiter endet die Woche so, wie sie begonnen hat, mit Unruhe und Verunsicherung. Erst am Montag hatte völlig überraschend die neue Karstadt-Chefin nach nur 4 Monaten aufgegeben und in ihrer Abschiedserklärung ungewöhnlich offen ihre Enttäuschung und ihren Frust über das Verhalten von Karstadt-Eigentümer Nicolas Berggrün anklingen lassen. Den teilt schon lange so mancher Arbeitnehmervertreter wie dieser Betriebsrat aus Dortmund.
Ich war seinerzeit auch in Berlin dabei, wo Berggrün geworben hat, diese Firma zu übernehmen. Ich habe auch meine Stimme dafür gegeben. Im Nachhinein hat sich dieser Investor nicht als Investor herausgestellt, sondern er hat nicht investiert. Ganz gegen seiner ursprünglichen Aussage, er wollte Karstadt langfristig nach vorne bringen und so, ist also nichts passiert. Ein ehrbarer Kaufmann ist er in meinen Augen nicht mehr.
2010 wurde der Milliardär noch als Retter gefeiert, weil er den damals insolventen Handelskonzern übernahm und zunächst auf harte Einschnitte verzichtete. Hat er nun, 4 Jahre später und angesichts von anhaltender Kritik, die Nase voll von Karstadt oder handelt es sich um ein bewusst lanciertes Ablenkungsmanöver? Die Verkäuferinnen mussten heute zum Wochenende jedenfalls lesen, dass sie womöglich nicht nur ihre Chefin, sondern auch ihren Eigentümer verlieren. Angeblich verhandle Berggrün über einen Verkauf der 83 Warenhäuser mit der österreichischen Investorengruppe Signa von René Benko. Die sprach heute auf Anfrage von Spekulationen und Gerüchten, zu denen man keine Stellung nehme. Und auch in der Berliner Vertretung von Karstadt-Eigentümer Berggrün hieß es, momentan kein Kommentar. Klar ist aber, beide Firmen kennen sich gut. Sie haben bereits Geschäfte miteinander gemacht. Erst im Herbst vergangenen Jahres übernahmen die Österreicher eine 75% Mehrheit an den Sporthäusern und den 3 Edelkaufhäusern in Berlin, Hamburg und München. Für 300 Millionen Euro, die wieder in die Filialen investiert werden sollten. Außerdem gehören Signa 20 Kaufhausimmobilien. Seit diesem Deal gibt es nie dementierte Gerüchte, wonach Signa für nur 1 Euro auch 70% am Karstadt-Warenhausgeschäft übernehmen kann. Was an den jetzigen Verkaufsgerüchten wirklich dran ist, lässt sich allerdings kaum sagen. Die Lage ist komplex, denn andererseits wird Signa auch ein Interesse nachgesagt, an einzelnen schlecht laufenden Karstadt-Standorten am liebsten neue Einkaufszentren aufzumachen. Gewerkschaften und Betriebsräte wurden jedenfalls heute von den Entwicklungen überrascht, was gegen einen unterschriftsreifen Vertrag spricht. Zudem gibt es in der Handelsbranche Zweifel, ob es wirklich dazu kommt. Denn hinter vorgehaltener Hand heißt es, tatsächlich attraktiv seien die Immobilien. Warum, fragen manche, sollte sich Signa deshalb mit dem rote Zahlen schreibenden Warenhausgeschäft belasten, das Karstadt selbst als Sanierungsfall sieht? Klar bleibt deshalb nur, die Unruhe bei Karstadt dürfte weiter anhalten.
Aus Essen berichtete Jörg Marksteiner. Die eigene Wohnung an Reisende zu vermieten, Airbnb, macht's möglich. Die auch in Deutschland aktive Zimmervermittlung ist in New York unter Beschuss wegen Steuerhinterziehung. Neu ist, dass es offenbar auch um Mietwucher geht. Und auch sonst muss die Realität von Airbnb nicht so viel mit der schönen Werbewelt des Unternehmens zu tun haben, hat Nils Kinkel herausgefunden.
This place isn't mine, but I'm staying here for the weekend.
Die Wohnung gehört mir nicht, aber ich verbringe hier das Wochenende. Es ist kein Hotel und meinen Gastgeber habe ich erst gestern kennengelernt über Airbnb.
I booked it on Airbnb.
Die Werbung klingt verlockend, doch der Empfang hinter der luxuriösen Fassade in Manhattan ist ernüchternd. Stockbetten aus Metall sind zugehängt mit Hemden und Handtüchern.
Das heißt, die Kombination aus Schweißfuß, trocknenden Handtüchern, der Dusche und der Kühlschrank, in dem sozusagen die Hälfte schon verrottet ist, mischt sich zusammen und es ist ein Erlebnis.
Das Aroma von New York hatte sich Daniel anders vorgestellt, zumindest nach der Beschreibung der Anzeige für das Mehrbettzimmer im Internet.
Als ich reingekommen bin, habe ich gesehen, dass da 24 Betten waren in einem 2/3-Zimmer-Apartment, was einfach viel zu viel war. Es war viel zu klein.
Eine Putzfrau, Fehlanzeige. Für 650 Euro im Monat muss sich Daniel mit seinen 23 Mitbewohnern 2 Duschen teilen. Eine davon ist auch noch defekt. Der Zutritt zum Bad wird über einen Listenplatz jeden Tag ersteigert, wie auf dem Bazar.
Wir haben natürlich dann früher mit dem Eintritt ins Badezimmer gehandelt, was natürlich ganz absurd ist und jeder lacht darüber. Aber am Ende ist so, wenn man früh aufsteht und muss auf die Arbeit, dann verkauft man auch gerne seine Banane dafür, dass man vor darf und zuerst duschen darf.
In New York ist es eigentlich verboten, privaten Wohnraum für weniger als 30 Tage zu vermieten. Auch in Deutschland sollen neue Gesetze die gewerbliche Nutzung über die beliebten Plattformen Airbnb, Nine Flats oder Roomorama verhindern. In Hamburg und Berlin drohen beispielsweise Bußgelder. Doch wer will den Wachstumsmarkt kontrollieren? Um einen Verdacht auf Steuerhinterziehung zu überprüfen, muss der Marktführer Airbnb der Staatsanwaltschaft in New York jetzt persönliche Nutzerdaten übermitteln. Airbnb-Gründer Nathan Pleczacik kritisiert im Interview mit dem ARD-Studio New York die veralteten Gesetze.
Die Zeiten ändern sich, Technik ändert sich. Natürlich erkennen viele Vermieter den Wert ihrer Wohnung. Deshalb wollen wir einen neuen Dialog und eine sensible Regulierung.
Das illegale Angebot mit 24 Betten in New York hat Airbnb nach der Kritik von der Seite genommen. Ein Team von 80 Mitarbeitern überprüft angeblich alle Anzeigen. Bei über 700.000 Zimmern weltweit stößt das System aber an seine Grenzen, wie der Fall von Daniel zeigt. Denn gerade in New York ist eine Kritik wegen der Wohnungsnot schwierig.
Man hat natürlich immer die Angst, wenn man rausgeschmissen wird, dass man nichts anderes findet.
Willkommen in der schönen neuen Welt, in der jeder seinen Besitz teilt. Die Gewinner sind die Internetmakler, die Bohrmaschinen, Busfahrten oder billige Zimmer vermitteln. Investoren wie das Finanzhaus Goldman Sachs investieren weiter viel Geld in die Start-ups. Noch dementiert Airbnb einen Börsengang. Der Wert des Unternehmens wird aber bereits auf 10 Milliarden Dollar geschätzt.
Das war ein Beitrag von Nils Kinkel aus New York. Ob Deutschland am Sonntag Weltmeister wird, das wissen wir nicht. Zum Glück leider nicht, denn warum gehen die Leute zum Fußball? Weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Eine der vielen Weisheiten des großen Sepp Herberger. Was wir aber schon wissen, wer das Geld beim großen Weltturnier abräumt. Neben der FIFA ist das auch der Sportartikelhersteller Adidas aus dem fränkischen Herzogenaurach. Für die ist das Finale ein Heimspiel der eigenen Art. Adidas rüstet nämlich sowohl unsere Kicker aus als auch ihre Gegner, die Argentinier. Aber seltsam, an der Börse spürt man vom Marketingerfolg der Franken so ganz und gar nichts. Die Adidas-Aktie gibt seit Wochen beständig nach. Wie kommt das? Geht der Erfolg irgendwie am Unternehmen vorbei? Welche Bedeutung hat das Turnier denn überhaupt aus Sicht der Börsianer? Fragen über Fragen. Jan Plate hat sich auf die Suche nach Antworten begeben.
Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn.
Das reichste Spiel, was ich je gesehen habe.
Die Fußball-Weltmeisterschaft hat sich für Adidas gelohnt. Der offizielle Spielball wurde produziert. Mehr als 14 Millionen wurden davon umgesetzt. Adidas hat mit Abstand die meisten Spieler mit Schuhen ausgerüstet, unter anderem Thomas Müller oder den Argentinier Lionel Messi. Und bei den Trikots kann der bisherige Rekordwert von 2006 wohl um rund 30% übertroffen werden. Der unabhängige Finanzmarktexperte Askan Iredi.
Die Fußball-WM ist ein weltweites Ereignis und das führt einfach dazu, dass auch immer mehr Menschen sich mit den entsprechenden Demotionalien ausrüsten wollen. Das ist nichts anderes als sozusagen ein Souvenir zu haben, was man hat und was man zeigen kann. Weltweit sieht man dieses Produkt. Ich glaube, es gibt kein anderes deutsches Produkt, was man so weltweit wirklich in jedem Land, ob im Busch in Papua-Neuguinea oder auf der Straße in New York sehen kann. Das sind nochmal Adidas-Produkte. Man sieht also, das ist wirklich ein globales Thema und deswegen sind solche Verkäufe auch immer global zu beurteilen.
Und bei der WM hatte Adidas mehr Glück als der größte Konkurrent Nike. Gleich zwei Mannschaften von Nike sind im Halbfinale rausgeflogen, die Niederlande und Brasilien. Dennoch, auf dem Börsenparkett ist der Kampf Adidas-Nike deutlich härter. Der Finanzmarktexperte Peter Steiner vom Bankhaus Metzler.
Nike ist ganz klar der härteste Konkurrent und auch der stärkste. Investieren sehr stark in Marketing und was man in Deutschland mitbekommt, haben sie wohl auch im Bereich der Fußballschuhe deutlich Marktanteile gewinnen können. Allerdings nach unseren Berechnungen dürfte Adidas global im Bereich Fußball weiterhin marktführend sein. Fairerweise muss man sagen, dass Nike in den letzten Jahren deutlich höhere Wachstumsraten im Fußball hatte. Das heißt, sie haben da die Lücke etwas geschlossen und ist nach wie vor der ernstzunehmendste Gegner für Adidas.
Außerdem wichtig: Aktionäre sollten nicht allein auf eine Fußball-Weltmeisterschaft schauen und setzen. Für die Adidas-Aktie lief es zuletzt schlecht. Die Adidas-Aktie steht so tief wie seit rund 1,5 Jahren nicht mehr. Peter Steiner vom Bankhaus Metzler.
Hat jetzt weniger mit der Fußball-Weltmeisterschaft zu tun, vielmehr mit der Entwicklung der Schwellenländer gerade am Anfang des Jahres. Vor allem Russland, Ukraine, Adidas hat ein relativ großes Geschäft in diesen Ländern. Allerdings auch andere Währungen, die sich abwärts entwickelt haben. Und das hat auf den Umsatz als auch die Gewinne gedrückt. Wir glauben, dass sich das im zweiten Halbjahr ein Stück weit auflösen wird.
Weswegen das Motto mal wieder lautet: am Ball bleiben, vor dem Spiel ist nach dem Spiel.
Der Fokus nach der WM muss jetzt auf dem restlichen Geschäft liegen. Und da spielt vor allem der amerikanische Markt eine große Rolle. Da muss man vorankommen.
Mit diesem Beitrag aus unserem Studio an der Frankfurter Börse, den uns Jan Plate überspielt hat, endet unser letzter Podcast in dieser Woche. Jürgen Kuhn in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse. Am nächsten Montag sind wir wieder für Sie da mit einem hoffentlich weltmeisterlichen Podcast. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames und erfolgreiches Wochenende.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.